Heute bei «Apropos» Ärger in der eritreischen Diaspora. Am letzten Wochenende sind in Opfiken bei Zürich Anhänger und Gegner vom eritreischen Regime aufeinander los. Es war eine Eskalation mit Ansage. In der eritreischen Diaspora gibt es schon länger Probleme. Was bedeutet der Gewaltausbruch für die Zukunft der Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz? Was machen die Behörden? Was machen die Eritreer selber? Das sind alles Fragen, die uns heute bei «Apropos» interessieren. Zu Gast im Studio ist Alexander Arecker vom Inlandteam. Hoi.
Hoi.
Alexander, es gibt im Moment recht viele Schlagzeilen und Newsbeiträge über Eritreer in der Schweiz. Aber ich möchte an einem ganz anderen Ort anfangen. Und zwar vor genau 30 Jahren an der Ostküste von Afrika. Was ist Eritrea damals für das Land?
Ein unabhängiges. Und zwar ganz frisch. Fast 30 Jahre lang hat das Land für seine Unabhängigkeit gekämpft. Also die Unabhängigkeit von Äthiopien. Und es war ein sehr brutaler Krieg. Hunderttausende von Menschen sind gestorben. Und 1991 hat dann die Eritreische Volksbefreiungsfront den Krieg gewonnen. Dann hat es eine Volksabstimmung gegeben, wo 99,8% für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Und dann, ja, dann ist die besiegelt worden.
Mit der Unabhängigkeit ist halt der Isaias Afewerki an die Macht gekommen. Wer ist er?
Also er hat die Eritreische Volksbefreiungsfront angeführt und damit eigentlich Eritrea in die Unabhängigkeit von Äthiopien geführt. Daraufhin ist er Staatspräsident geworden und geblieben. Mhm. Er ist seit 30 Jahren Staatspräsident, es hat nie Wahlen gegeben. Und Afewerki geht auch öffentlich zu, dass er nicht vorhat, in den nächsten paar Jahrzehnten Wahlen zu machen. Darum, ja, reden wir auch von einem Diktator.
Am Anfang hatten die Leute das Gefühl, er bringe mit der Unabhängigkeit auch den Frieden. Aber das wird eben schnell recht anders.
Also offiziell hat das Land eine demokratische Verfassung. Faktisch regiert eben seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren der gleiche Präsident. Das ist sehr autoritär. Es gibt nur eine einzige Partei, die zugelassen ist. Die Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit. Auch der Name hält nicht, was er verspricht. Ganz im Gegenteil. Was die Eritreerinnen und Eritreer besonders unterdrückt, ist der Zwangsarbeitsdienst. Also es herrscht eine allgemeine Wehrpflicht. Alle Teenager, egal ob Frauen oder Männer, die müssen ihr im letzten Schuljahr ins Militärlager einrücken und dann den Militärdienst machen. Das dauert offiziell 18 Monate. Häufiger müssen sie über Jahre dort sein, manchmal Jahrzehnte. Sie sind dann nicht nur in der Armee, sondern sie müssen auf Hungerlöhnen, Strassen teeren, in der Landwirtschaft arbeiten. Ja.
Das ist der Grund, auch, warum viele Leute aus Eritrea fliehen in den letzten 30 Jahren.
Genau, also wir reden von über 500.000, die in den letzten paar Jahren geflüchtet ist. Die meisten, weil sie eben nicht in den Militärdienst gehen wollen. Und viele sind auch Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die im Ausland arbeiten, Geld müssen heimschaffen und dann auch die Diaspora-Steuer abgeben.
Tut die Schweiz die Fluchtgründe der Eritreer anerkennen?
Nicht mehr. Also die Schweiz hat 2016 die Asyl- und Wegweisungspraxis verschärft und mit denen eigentlich die Flüchtlingskriterien erschwert. Eine Eritreerin oder ein Eritreer ist nicht per se ein Flüchtling, nur weil er quasi illegal hat müssen einreisen oder ihm droht, Militärdienst eingezogen zu werden. Also die Schweizer Behörden halten sie jetzt grundsätzlich für zumutbar, dass sie zurückgehen müssen.
Okay, und mit dem sind wir jetzt mit in der Schweiz. Weiss man, wie gross die eritreische Diaspora heute ist in der Schweiz?
Also es leben über 40'000 Menschen aus Eritrea hier. Das ist eigentlich die grösste Gruppe von außerhalb von Europa.
Und es kommen jedes Jahr mehr dazu. Die Leute fallen auch auf. Man sieht es häufig am Wochenende. Eben gehen viele in die Kirche zum Beispiel mit diesen ganz weißen Kleidern.
Genau.
So sichtbar wie am letzten Wochenende waren sie aber noch selten gesehen, die Leute aus Eritrea. In der ganzen Schweiz waren Kulturfestivals geplant, um die 30 Jahre Unabhängigkeit zu feiern. Wie sind die Kantone mit diesen verschiedenen Festivals umgegangen?
Also man muss vielleicht vorausschicken, solche Festivals gibt es eigentlich schon sehr lange. Und auch Kritik, dass sie eben gekapert werden für Propaganda. Darum die Regimegegnerinnen und Gegner sind schon sehr lange sehr sensibel auf die Festivals. Jetzt dieses Jahr hat sich das so ein bisschen zugespitzt, weil noch das Jubiläum dazugekommen ist. Und angefangen hat es eigentlich mit einem Fest in Rüfenacht im Kanton Bern, das angekündigt worden ist. Und auf die Einladung hat man Bilder gesehen von der eritreischen Armee. Es sind so Parolen drauf gesehen wie «Sieg für das Volk». Und das ist den Gegnern und Gegnerinnen natürlich sehr sauer aufgeschäumt. Sie haben dann eine Demo angekündigt. Und dann ist der Gemeinde dann einfach zu heiss geworden. Sie haben gesagt, wegen Sicherheitsbedenken müssen wir die Zusage eigentlich zurückziehen. Und dann ist noch das zweite Fest dazugekommen in St. Gallen, in Oberutzwil. Auch dort hat es im Vorfeld Kritik gegeben. Das ist dann aber bis zum Tag selber hat das sollen stattfinden, aber wiederum hat es dann Sicherheitsbedenken gegeben und ist dann sehr kurzfristig abgesagt worden. Aber mit dem ist es nicht vorbei gewesen, weil dann sind ganz viele Leute auf Opfiken gegangen.
Und das Opfiken war dann auch ein offizielles Festival gewesen, das bewilligt werden musste, oder? Ist das einfach so eine spontane Zusammenkunft gewesen?
Das war eine spontane Zusammenkunft. Also die Veranstalter von Oberutzwil haben dann selber eigentlich kurzfristig gesagt, okay, wir blasen das ab, weil es statt zu viel Widerstand angekündigt. Und Einzelne haben dann wie gesagt, okay, wir ziehen zusammen weiter auf Opfiken. Und das haben dann aber auch Gegnerinnen und Gegner, die hier die Demonstration angekündigt haben, das auch mitbekommen. Mhm.
Und dann ist es eskaliert, kann man sagen. Mhm.
Polizei.
60 Minuten, Hunderte von Leuten sind gegen Samstagabend alle zusammen in den Glattpark gezogen. Und das hat ziemlich übel geendet. Es hat eine Massenschlägerei gegeben. Man hat Videos gesehen, die sind mit Hämmern aufeinander los, mit Steinen, Stöcken, Messer. Es hat 12 Verletzte gegeben, einige Verhaftungen. Und ja, die Bilder haben dann definitiv die Debatte geführt.
Offenbar haben viele Leute vor so einer Eskalation gewarnt, auch die Polizei. Warum hat die Polizei nicht früher eingegriffen? Weiss man das?
Also die Regimegegnerinnen und Gegner die sagen eigentlich, Berner und St. Gallen, die haben relativ vorausschauend reagiert, die haben versucht zu verhindern, dass auch die Eritreer dann weiterziehen, dass es auch Polizeikontrollen auf der Autobahn. Vor allem die Zürcher Polizei wird kritisiert. Aber die Aktivisten, die demonstrieren wollten, die sagen von sich, sie hätten schon eine Woche vorher alle möglichen Polizeikorps in der Schweiz informiert und gesagt, Achtung, an diesem Jahrestag könnte es heikel werden. Und in Zürich sei das ignoriert worden, sagen sie. Die Polizei selber sagt, sie hätten schon Warnungen gehabt, aber wie sie jetzt genau proaktiv vorgegangen sind, das sagen sie nicht. Sie sind dann aber einfach mit einem grossen Aufgebot schlussendlich vor Ort gewesen.
Kann man etwas dazu sagen, warum es gerade jetzt zu so einer Eskalation kommt?
Also viele Eritreerinnen und Eritreer, die ich mit ihnen geredet habe, erklären sich das ein bisschen durch das, dass halt wirklich auch der Widerstand wächst. Gerade weil das eritreische Regime sich auch wieder in ausländische Konflikte eingemischt hat, weil wieder ein Haufen in dem Zwangsmilitärdienst gestorben sind, ist eigentlich auch so ein bisschen der Groll über das Regime und über die Unterdrückung ist relativ gross oder wird noch grösser. Und dass man die Kulturfestivals jetzt wieder erlaubt hat, das hat wie so ein bisschen Fass zum Überlaufen gebracht. Und jetzt natürlich auch noch mit dem neuen Jubiläum ist das Ganze offenbar einfach noch mal emotionaler gewesen. Und eben, es ist ja nicht nur in der Schweiz eskaliert, auch im Ausland hat es jetzt rund um die Unabhängigkeitsfeiern Ausschreitungen gegeben, unter anderem in Stockholm, in Tel Aviv und in Gießen, wo auch ein Haufen Leute demonstriert haben und aufeinander los sind.
Als Ausstehende hat man jetzt das Gefühl, dass sich die ganze Bevölkerung aus Eritrea hier in der Schweiz wie in zwei Lager teilen. Die einen sind für das Regime und die anderen sind dagegen. Ist es so einfach?
Jein. Also wir unterscheiden schon grob zwischen zwei Generationen vor allem von Geflüchteten. Die eine, das ist auch die grössere Gruppe, die ist während dem Unabhängigkeitskrieg gegangen, in den 70er und 80er. Die haben aber an der Seite der heutigen Regierung gekämpft. Die haben auch nicht erlebt, wie es ist unter dem Diktator. Die anderen sind nachher gekommen, eben wegen der Diktatur sind sie gegangen. Und für die ist es jetzt auch so ein Affront, dass man eigentlich den Krieg feiert, der dann der Afewerki an die Macht gebracht hat. Aber wenn man so ein bisschen mit Eritreerinnen und Eritreern in der Schweiz redet, dann stellt man fest, es gibt auch viele, die sind nicht so ganz klar pro oder contra, weil sie ja sich einerseits schon alle freuen, dass das Land unabhängig ist. Man ist schon stolz darauf. Das sagt auch die Ethnologin Fieben Askedom. Sie ist vor über 40 Jahren von Eritrea in die Schweiz gekommen. Sie arbeitet als Übersetzerin, hat darum recht einen guten Zugang zur Diaspora. Und sie sagt, es kommt eben noch etwas anderes dazu.
Viele haben auch Angst, sich zu exponieren, weil sie Angst haben, dass sie Gefahr für ihre Familienangehörigen kennt, die sie in Eritrea. Angst, dass sie vielleicht bespitzelt werden oder Angst vor Drohungen. Aber viele wollen auch einfach ihr Leben da leben und viele wollen sich auch irgendwie nicht stark mit dieser Thematik auseinandersetzen und gehen aus anderen Gründen an diese Festivals. Sie kritisieren vielleicht das System in Eritrea, sind aber trotzdem stolz auf die Unabhängigkeit von Eritrea, stolz auf Eritrea.
Die Ethnologin, die wir jetzt gehört haben, die arbeitet ja auch als Übersetzerin, zum Beispiel beim Bundesamt für Migration, bei so Gesprächen mit eritreischen Flüchtlingen. Und gerade dort haben wir letztens gehört, dass sich der Streit zwischen Regimegegner und Regimeunterdrückten wie fortsetzt, in den Zimmern des Bundesamts.
Mhm. Also es hat Recherchen gegeben, die gezeigt haben, dass quasi Spitzel als Dolmetscher arbeiten, also eritreische Agenten, die so für das Regime ausspionieren. Die Dolmetscher, die sollen die Asylbewerber eingeschüchtert haben, über ihre familiäre Situation ausgefragt haben. Es hat auch gewisse gegeben, die gesagt haben, Ihre Verwandten und Bekannten sind kurz darauf dann, besucht worden und erpresst worden. Und auch sollen sie Protokoll manipuliert haben und darum sind Asylbewerber abgewiesen worden.
Und stimmt denn das?
Lässt sich bis jetzt noch nicht eindeutig sagen, aber der Verdacht hat es schon mal gegeben. 2015 hat der Bundesrat mal eingestanden, dass es quasi die Möglichkeiten vom SEM übersteige, so Spitzel zu enttarnen. Und SEM hat auch jetzt wieder gesagt, wir nehmen das sehr ernst und das überprüfen.
Wenn es darum geht, wer soll Asyl erhalten, gehen jetzt auch die Meinungen recht auseinander. Der Mario Fehr, der Zürcher Sicherheitsdirektor, hat nach der Schlägerei in Opfingen verlangt, dass nur noch Regimegegner Asyl bekommen. Ist das realistisch?
Nicht wirklich. Also das Problem ist, dass die Schweiz kein Abkommen mit Eritrea und darum sind Zwangsrückführungen in diesem Sinn gar nicht möglich. Es haben auch viele Bürgerliche verlangt, dass man jetzt die involviert waren bei dieser Massenschlägerei, ausfindig macht und die ausschafft. Dort ist auch noch ein bisschen das Problem in dem Sinn, dass viele von den regimetreuen Eritreerinnen und Eritreer, die sind eben schon sehr früh gekommen, 70er, 80er, die haben einen sicheren Aufenthaltsstatus. Die kann man nicht einfach so quasi wegen ihrer Gesinnung ausschaffen. Aber SEM hat trotzdem angekündigt, dass sie jetzt mal die Dossiers anschauen von denen, die involviert waren und ja, prüfen, was da rechtlich möglich ist.
Offenbar ist auch der Botschafter aus Eritrea in der Schweiz jetzt ein Regimegegner, auch hier jetzt Schlagzeilen geben. Er selbst Asyl beantragt hat in der Schweiz.
Das Gerücht ist aus dem Ausland gekommen. Ausländische Medien haben in den letzten Tagen berichtet, er sei zurückgetreten und habe Asyl beantragt. SEM bestätigt das bisher nicht. Sicher kann man das jetzt noch nicht sagen. CH Media zum Beispiel hat mit Freunden von ihm geredet, die mit ihm zusammenarbeiten, die sagen, er habe eben schmutzige Geschäfte aufdecken und hat dann mächtige Personen im Regime angeschwärzt. Und weil man weiss, wie repressiv sie vorgehen gegen Kritikerinnen und Kritiker, wird darum nachgelegt, dass er jetzt quasi Schutz suchen muss.
Es ist ziemlich viel Recht verworren in dieser Geschichte. Das haben wir jetzt gesehen bei den Spionen, bei den Angeblichen, beim SEM, wir sehen es beim Botschafter. Kann man vielleicht sagen, was der Ausbruch in Opfingen für die Diaspora heute bedeutet?
Die Leute selber, mit denen ich geredet habe, die sind alle so ein bisschen hässig, ja? Dass es so weit gekommen ist. Viele, das darf man auch nicht vergessen, muss man vielleicht auch noch erwähnen, haben eine sehr, sehr schwierige Flucht hinter sich gehabt. Wir haben ihre Verwandte je nachdem noch daheim. Und jetzt wird der Konflikt quasi auch hier ausgetragen. Sie sind unsicher. Viele sind sehr unsicher, weil eben, es gehen die Gerüchte immer von diesen Spitzeln. Einzelne sollen es schon erlebt haben. Und sie sind auch unsicher gegenüber von diesen Kulturfestivals. Also ich habe mit ein paar anderen geredet, die gesagt haben, ich habe immer gemeint, dort tun wir wirklich einfach Kultur feiern. Die haben das gar nicht richtig mitbekommen oder nicht wollen mitbekommen. Wir wissen es nicht. Und die Ethnologin Fieben Askedom sagt auch, viele sind natürlich auch besorgt.
Viele können jetzt auch besorgt sein, dass der Vorfall jetzt auch Hass gegen Eritreerinnen schürt. Es wird ja immer über den Eritreer geschrieben und so eine Handlung ist dann nachher gerade repräsentativ für die ganze Gruppe und das bedeutet auch Druck, enormen Druck. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass Behörden jetzt endlich auch darauf aufmerksam werden und auch genau hinschauen, was geht wirklich vor sich an diesen Veranstaltungen.
Was hast du das Gefühl, wie geht die Geschichte jetzt weiter?
Also interessant ist ja schon gesehen, was für eine Resonanz das Ganze ausgelöst hat, obwohl es immer wieder so ähnliche Vorfälle gegeben hat, immer wieder so Festivals. Dass es gerade jetzt auch so politische Wellen schlägt, zeigt schlussendlich auch, an welchem Zeitpunkt das wir sind. Es ist Wahljahr, es ist die heisse Phase, es sind sehr schnell Forderungen gekommen von allen Seiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht das letzte Mal über die Massenschlägerei geredet haben.
Danke, Alexander.
Danke dir.
Das war es, unsere aktuelle Folge zur eritreischen Diaspora. Morgen kommt dann hier die letzte Folge von unserem Crime-Sommer. Diesmal geht es um eine Liebesgeschichte. Danke, dass ihr zugelassen habt. Bis bald. Ciao zusammen.